Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der Abschnitt für unsere heutige Predigt steht im Epheserbrief in Kapitel 4, die Verse 7 bis 16. Wir gehen weiter in unserer Reihe durch den Epheserbrief und wir hören das Wort des lebendigen Gottes, Epheser Kapitel 4, ab Vers 7. Jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe des Christus. Darum heißt es, er ist emporgestiegen zur Höhe, hat Gefangene weggeführt und den Menschen Gaben gegeben. Das Wort aber, er ist hinaufgestiegen, was bedeutet es anderes, als dass er auch zuvor hinabgestiegen ist, zu den Niederungen der Erde. Der hinabgestiegen ist, ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist, über alle Himmel, damit er alles erfülle. Und er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer. Zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus. Bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus. Damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen. Sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Von ihm aus vollbringt der ganze Leib, zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes, das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, habt ihr schon mal ein Geschenk mit Hintergedanken bekommen? Oder habt ihr vielleicht sogar schon mal so ein Geschenk selbst geschenkt? Also so ein Geschenk, wo ihr nicht nur den anderen beschenken wolltet, sondern was ihr geschenkt habt, um beim anderen was zu bewirken. Ja, zum Beispiel könnte eine Frau ihrem Mann eine richtig gute Gartenhake schenken, weil sie möchte, dass er endlich mal wieder im Garten, das Unkraut jätet. Oder ein Mann könnte seiner Frau ein Kochbuch schenken, weil er möchte, dass sie mal abwechslungsreicher kocht. Ja, und wenn die Botschaft, dieser Hintergedanke beim Beschenken ankommt, dann kann ich mir gut vorstellen, dass er oder sie in den meisten Fällen nicht ganz so begeistert ist. Ja, Geschenke mit einem Ziel, mit einem Hintergedanken sehen wir mal mindestens zwiespältig. Heute in dieser Predigt geht es darum, dass Gott uns ebenfalls ein Geschenk macht, mit dem Ziel, dass wir es nutzen. Und während bei uns solche Geschenke ja normalerweise nicht so beliebt sind, sollten wir bei diesem Geschenk, was Gott uns macht, umdenken. Sein Geschenk an uns mit einem Hintergedanken führt nämlich dazu, dass wir etwas bekommen, was noch viel besser ist als das ursprüngliche Geschenk. Sein Hintergedanke, den er bei diesem Geschenk hat, ist, dass wir noch etwas viel Besseres, viel Schöneres bekommen. Gehen wir in den Epheserbrief rein und schauen uns an, was das für ein Geschenk ist, mit dem Gott uns beschenkt. Ich hatte schon öfter gesagt in der Reihe, dass sich der Epheserbrief ziemlich gut in zwei Teile teilen lässt. Der erste Teil sind die Kapitel 1 bis 3, in denen Paulus uns vor Augen malt, wie großartig unsere himmlische Berufung ist. Gott hat uns erwählt, Jesus Christus hat uns erlöst, der Heilige Geist rüstet uns aus und all das sichert uns eine wunderbare Zukunft im Himmel, an der wir jetzt schon Anteil haben dürfen. Und in den Kapiteln 4 bis 6 erklärt er uns dann, also im zweiten Teil, erklärt Paulus uns, was diese himmlische Berufung jetzt für unser Leben auf dieser Erde ganz praktisch, ganz konkret bedeutet. Paulus geht es in diesem zweiten Teil, in Kapiteln 4 bis 6, um verschiedene Bereiche unseres Lebens. Er beginnt bei der Gemeinde, gerade weil er davon überzeugt ist, dass die Gemeinde für jeden Christen Priorität haben sollte. In den ersten 6 Versen hat er uns gezeigt, was das Ziel der Gemeinde ist. Wir Christen sollen immer mehr eins werden mit dem einen Gott und auf diese Weise als Gemeinde auch die Einheit nach außen strahlen lassen. Aber wie sieht das konkret aus? Wie werden wir als Gemeinde immer mehr eins, immer mehr so, wie Gott uns haben will? Und auf diese Frage gibt Paulus uns in unserem Abschnitt heute eine Antwort, also in den Versen 7 bis 16. Schauen wir rein. Ich kann mir gut vorstellen, dass, als wir das heute gelesen haben, gerade so bei den ersten Versen dem ein oder anderen von euch durch den Kopf gegangen ist, was bedeutet das denn? Ja, gerade so die Verse 7 bis 10, die sind ziemlich verwirrend. Ja, da geht es um jemanden, der erst runtersteigt und dann wieder hoch. Die Frage ist, wer ist das und warum schreibt Paulus das hier? Gehen wir es der Reihe nach durch. Paulus beginnt in Vers 7 zunächst einmal mit einer grundsätzlichen Aussage, mit einer grundsätzlichen Feststellung. Er sagt, jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe des Christus. Was Paulus in diesem Vers sagt, ist Folgendes. Jesus hat jedem Einzelnen in der Gemeinde ein Geschenk gemacht. Das ist ein unverdientes Geschenk, was Gott uns macht aus seiner Gnade heraus. Und dieses Geschenk ist die Tatsache, dass Gott jedem Einzelnen von uns Gaben geschenkt hat, die wir benutzen sollen, um uns gegenseitig zu dienen und dadurch die Gemeinde wachsen zu lassen. Und nun ist es so, dass das Neue Testament, sie werden manchmal Geist, Paulus hatte ja bisher sehr viel über Einheit gesprochen. Wir hatten das beim letzten Mal, Kapitel 4, 1 bis 6, 1, 1, 1, 1. Siebenmal das Wort 1. Einheit könnte man ja so verstehen, wenn Paulus so oft das Wort 1 benutzt, dass jeder in der Gemeinde ganz genau gleich ist wie sein Nebenmann oder zumindest genauso sein sollte. Aber es ist in der Gemeinde so, dass Gott einerseits möchte, dass wir alle eins sind, aber gleichzeitig sagt er, es ist gut, dass wir alle anders sind. Ja, wir hatten das eben im ersten Korintherbrief, da nimmt er dieses etwas lustige Bild, dass er sagt, wie würde denn ein Körper aussehen, wenn er nur ein Auge wäre? Ja, sich das bildlich vorzustellen, ist schon ziemlich abgefahren. Und deswegen ist es wichtig, dass wir einerseits wie ein Leib eins sind, sagt Paulus. Alles zusammengehören, nicht mein Arm da hinten und mein Bein da hinten, sondern alles zusammen. Auf der anderen Seite, dass die verschiedenen Teile des Körpers alle unterschiedliche Funktionen haben. Wir sollen eins sein, aber gleichzeitig sollen wir in unserer Einheit uns gegenseitig ergänzen, in unserer Andersartigkeit. Wir alle haben deswegen unterschiedliche Gaben bekommen, aber die Frage ist, woher kommen diese Gaben? Und um das zu erklären, zitiert Paulus in den Versen 8 bis 10 aus Psalm 68, also aus dem Alten Testament, und er erklärt sein Zitat gleichzeitig. Ich lese das nochmal. Er schreibt, Vers 8, darum heißt es, er ist emporgestiegen zur Höhe, hat Gefangene weggeführt und den Menschen Gaben gegeben. Das Wort aber, er ist hinaufgestiegen, was bedeutet es anderes, als dass er auch zuvor hinabgestiegen ist zu den Niederungen der Erde? Der hinabgestiegen ist, ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist über alle Himmel, damit er alles erfülle. Im Alten Testament, in Psalm 68, da stammt dieser Vers her, da spricht David über Gott. Und Paulus wendet diesen Psalm jetzt auf Jesus Christus an, der ja selbst Gott ist. Und das Bild, was David im Alten Testament und was Paulus hier im Neuen Testament vor Augen hat, das ist das Bild eines antiken Feldherrn. Wenn Feldherren damals einen großen Sieg errungen haben, dann haben sie anschließend einen Triumphzug gemacht. Und bei so einem Triumphzug haben sie unter anderem die Besiegten mit sich geführt und ihren Soldaten Teile des erbeuteten Schatzes ausgeteilt. Sozusagen als Belohnung dafür, dass sie so vorbildlich, so mutig gekämpft haben. Und Paulus verwendet dieses Bild vom Triumphzug, was David in Psalm 68 für Gott verwendet, jetzt für den Sieg, den Jesus am Kreuz errungen hat. Er sagt in Vers 9, Jesus ist herabgestiegen auf die Erde. Ja, Weihnachten, Jesus wurde Mensch, Baby in der Krippe. Er hat dort durch seinen Tod den Krieg mit den bösen Mächten der unsichtbaren Welt am Kreuz geführt. Er hat diesen Krieg gewonnen Und er ist anschließend wieder in den Himmel heraufgezogen. Himmelfahrt. Und Paulus sagt jetzt, diese Himmelfahrt, das war wie ein Triumphzug hinauf in den Himmel. Er hat dort Gefangene mit sich geführt. Wahrscheinlich meint er die besiegten Mächte der unsichtbaren Welt. Und das ist jetzt wichtig für unseren Abschnitt, das ist, worauf Paulus hier die Betonung legt, er hat bei seinem Triumphzug seinem Volk Geschenke ausgeteilt. Ja, wenn man sich das bildlich vorstellen möchte, Jesus ist in den Himmel aufgefahren und hat dann von dort aus den Menschen verschiedene Geschenke, verschiedene Gaben gegeben, die er in diesem Triumphzug erbeutet hat. Das ist das Bild. Aber diese Geschenke, die Jesus austeilt, die gibt er uns nicht einfach, damit wir mehr haben als vorher. Er schenkt sie uns mit einem Ziel, mit einem Hintergedanken, wenn man so will. Und was dieses Ziel ist und wie genau die Geschenke aussehen, damit wollen wir uns heute in der Predigt beschäftigen. Mein Thema für heute Morgen ist: Christus beschenkt uns mit einem Ziel. Und wir wollen uns im ersten Punkt den Inhalt des Geschenks angucken. Es sind christuszentrierte Wortverkündiger. Zweitens, das Zwischenziel des Geschenks sind christusgemäße Diener. Und drittens, das Endziel des Geschenks ist eine christusähnliche Gemeinde. Also Christus beschenkt uns mit einem Ziel. Der Inhalt des Geschenks, christuszentrierte Wortverkündiger. Das Zwischenziel des Geschenks, christusgemäße Diener. Und drittens, das Endziel des Geschenks, eine christusähnliche Gemeinde. Fassen wir noch mal kurz zusammen. Jeder Christ hat vom siegreichen Jesus ein Geschenk bekommen. Das ist der Inhalt der Verse 7 bis 10. Ausnahmslos jeder, also auch du. Und jetzt in Vers 11 könnte man erwarten, dass Paulus jetzt erklärt, was für Geschenke, was für Gaben er uns gegeben hat. Kann er sagen, der A in der Gemeinde hat die Gabe, B in der Gemeinde in Ephesus die Gabe, C die Gemeinde die Gabe und so weiter. Und tatsächlich ist es so, dass er zum Beispiel in Römer 12 uns eine Liste gibt von allen möglichen Gaben, die es damals in der Gemeinde gab. Hier im Epheserbrief macht er das nicht. Hier in Epheser 4 fokussiert Paulus auf eine ganz bestimmte Gabe. Und wir werden später sehen, warum er das tut. Wir lesen weiter in Vers 11. Paulus kommt jetzt von dem Punkt, dass er gesagt hat, jeder hat eine Gabe bekommen und jetzt sagt er, und er, also Jesus, hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer. Paulus zählt hier 4 oder 5 Gaben auf. Und das Interessante ist, alle diese verschiedenen Gaben an die Gemeinde, die haben eine Sache gemeinsam. Alle diese Leute, Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer, das sind alles Menschen, die das Wort Gottes in der Gemeinde verkündigen. Das ist mein erster Punkt. Der Inhalt des Geschenks sind christuszentrierte Wortverkündiger. Was sind das für Menschen, die Paulus hier aufzählt? Gehen wir sie durch. Als erstes nennt er Apostel und Propheten. Wenn ihr mal zurückblättert im Epheserbrief, wenn ihr noch eure Bibeln offen habt, in Kapitel 2, Vers 20 hatte Paulus diese Gruppe schon mal erwähnt. Und er hatte über sie gesagt, sie sind die Grundlage, wir könnten auch übersetzen, das Fundament der Gemeinde, Apostel und Propheten. Die Apostel waren Männer, die mit Jesus während seiner Zeit hier auf der Erde mitgegangen waren. Männer, die ihn auch später als Auferstandenen gesehen haben. Ja, zunächst waren es die 12 Jünger, minus dem Verräter Judas. Später kam dann noch Matthias hinzu und auch Paulus, der von sich selbst sagt, dass er eine unzeitige Geburt ist, weil er anders als alle anderen Apostel Apostel wurde. Und die Apostel als Augenzeugen hatten im Prinzip 2 Aufgaben. Sie sollten erstens das Wort Gottes an die Enden der damals bekannten Welt tragen. Und zweitens sollten sie die Botschaft Jesu aufschreiben und erklären. Und das, was sie aufgeschrieben haben, das ist das, was wir heute das Neue Testament nennen. Und daneben gab es in der frühen Kirche, in der frühen Gemeinde auch die Propheten. Die waren da, solange es das Neue Testament noch nicht gab. Und sie empfingen direkte Botschaften von Gott und gaben sie weiter an die Gemeinde. Und seitdem das Neue Testament fertig ist und das Fundament der Gemeinde gelegt war, gibt es jetzt keine Apostel und Propheten mehr. Ja, an ihre Stelle ist die Bibel getreten. Das Fundament ist gelegt und wenn das Fundament mal gelegt ist, dann muss man sich nicht mehr großartig damit beschäftigen, sondern kann darauf aufbauen. Wir haben als Fundament jetzt das Neue Testament und deswegen gibt es heute keine Apostel und Propheten mehr in unserer Gemeinde. Deswegen teilt der Prediger euch übrigens auch am Sonntagmorgen keine direkten Botschaften mit, die ihr von Gott empfangen hat, sondern er legt das Wort Gottes aus, wo wir die Botschaft der Apostel aufgeschrieben haben. Am schwierigsten ist die dritte Gruppe von Männern zu verstehen, Evangelisten. Philippus und Timotheus sind die einzigen beiden Männer im Neuen Testament, die so genannt werden, Evangelisten. Und was macht so ein Evangelist? Es ist nicht ganz klar. Vielleicht waren es Männer, die ganz besonders darauf geachtet haben, dass bei allem, was in der Gemeinde passiert, das Evangelium von Jesus Christus im Zentrum steht. Oder es waren Männer, die besonders damit beschäftigt waren, das Wort Gottes an Menschen weiterzusagen, die Jesus noch nicht kennen, also so wie wir heute Evangelisten verstehen. Wie dem auch sei, fest steht, auch Evangelisten waren Männer, die das Wort Gottes verkündigt haben. Im Apostel, Propheten, Evangelisten, alle verkündigten das Wort Gottes. Und die vierte Gruppe sind die Hirten und Lehrer. Und die meisten Leute, die den Epheserbrief ausgelegt haben, die kommen zu dem Ergebnis, dass das eine Gruppe ist, also die Hirten und Lehrer zusammen. Und das ist das, was wir heute Pastor oder Ältester nennen. Diese Gruppe von Männern ist beauftragt, das Wort Gottes weiterzugeben und dadurch die Gemeinde zu lehren, die Gemeinde von Irrlehrern zu bewahren, sie zu ermahnen, nicht auf falsche Wege zu geraten und sie zu ermutigen, mit ihrem ganzen Leben, mit allem, was sie tun, für den König Jesus Christus zu leben. Vier Gaben an die Gemeinde, alle damit beauftragt, das Wort Gottes weiterzusagen. Ihr seht, manches in diesem Vers ist nicht einfach zu verstehen. Manche Gaben gibt es heute nicht mehr. Bei anderen wissen wir nicht genau, was die exakte Aufgabe dieser Männer war. Aber ich denke, die Grundaussage ist glasklar. Gott hat seiner Gemeinde Männer gegeben, die er ausgerüstet hat, der Gemeinde das Wort Gottes zu verkündigen. Das ist die Aussage von Vers 11. Und diese Wortgeschenke sind den anderen vorgeordnet. Jeder von uns hat mindestens eine Gabe von Gott empfangen. Aber am Anfang aller Gaben stehen diese Wortgaben. Und wir werden im nächsten Punkt sehen, warum das so ist. Was heißt es jetzt praktisch für dich, dass Gott seiner Gemeinde Wortgeschenke, also Pastoren und Älteste, gemacht hat? Und ich denke, es sind drei Dinge. Das erste ist, danke Gott dafür, dass es sie gibt. Vielleicht stören sie dich manchmal. Es kann sein, dass sie dich stören, weil auch sie Sünder sind und dich nicht immer richtig behandeln. Es kann aber auch sein, weil du Sünder bist und sie den Finger in eine Wunde legen, wo du eigentlich in dem Moment keinen Finger haben willst. Aber sie sind Geschenke von Gott an seine Gemeinde zu deinem Besten. Gleich mehr dazu. Sei Gott dankbar dafür. Das Zweite, was wichtig ist, ist, bete für sie. Wenn du der Teufel wärst und die Gemeinde kaputt machen wolltest, wo würdest du ansetzen? Die Antwort ist natürlich bei den Ältesten. Wisst ihr, eine Predigt vorzubereiten kostet viel Zeit. Ja, so normal 8 bis 10 Stunden. Aber das ist gar nicht das Härteste, jetzt 8 bis 10 Stunden zu investieren. Das Härteste ist, wenn man so eine Predigt vorbereitet, dass man immer wieder mit Anfechtungen zu tun hat. Ja, ich saß schon samstags abends da und wollte völlig frustriert die ganze Predigt über den Haufen werfen. Und heute glaube ich, dass das der Teufel war, der einfach nicht wollte, dass Gottes Wort an Gottes Gemeinde weitergegeben wird. Bete für deine Ältesten, dass sie den Mut und die Freude behalten, das Wort Gottes zu verkündigen. Und bete, dass Gott sie vor Sünde bewahrt. Das Dritte ist, sei dankbar für deine Ältesten. Bete für sie und jetzt drittens, gehorche ihnen. Natürlich ruft die Bibel uns nirgends zu bedingungslosem Gehorsam auf. Auch in der Gemeinde gilt, du sollst Gott mehr gehorchen als den Menschen. Aber grundsätzlich hat Gott die Ältesten eingesetzt und ihnen den Auftrag gegeben, seinen Willen seiner Gemeinde mitzuteilen. Und wenn die Ältesten das treu tun und du ihnen nicht gehorchst, dann bist du nicht in erster Linie den Ältesten ungehorsam, sondern Gott. Sei dankbar.
bete für sie, gehorche ihnen. Es sind Gottes Geschenke an seine Gemeinde. Also der Inhalt des Geschenkes an die Gemeinde, von dem Paulus hier spricht, das sind die Wortverkündiger, die das Evangelium von Christus verkündigen, die also Christus zentriert sind. Und jetzt stellt sich aber die Frage, was ist mit dem Rest der Gemeinde? Ja, Vers 7, der erste Vers von unserem Abschnitt, der sagt ja, jeder von uns, jeder Einzelne hat eine Gabe bekommen. Was ist mit all denen, die keine Ältesten oder Pastoren sind? Und diese Frage bringt uns zum zweiten Punkt. Zweitens, das Zwischenziel des Geschenks, christusgemäße Diener. Am Anfang habe ich von einem Geschenk mit Hintergedanken, mit einem Ziel gesprochen. Und genauso hat Gott mit dem Geschenk der Wortverkündiger an seine Gemeinde ein Ziel. Genau genommen hat er sogar zwei Ziele. Ein Zwischenziel und ein endgültiges Ziel. Und in diesem zweiten Punkt geht es erstmal um das Zwischenziel. Wir finden es am Anfang von Vers 12. Gott hat der Gemeinde Wortverkündiger gegeben und jetzt Vers 12a, wozu? Zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes. Wenn bei euch nach Heiligen ein Komma steht, dann streicht es, es gehört da nicht hin. Wozu schenkt Gott seiner Gemeinde Wortverkündiger? Antwort Vers 12a, um die Gemeindeglieder für das Werk des Dienstes auszurüsten. Alle Christen in der Gemeinde sollen ihre Gaben gebrauchen, um sich gegenseitig zu dienen. Und die Gabe des Wortverkündigers ist den anderen Gaben vorgeordnet. Nicht weil Gott sagt, diese Person habe ich am meisten lieb, die ist jetzt echt besser, ich mache sie zu einem Wortverkündiger. Nein, sondern weil Gott möchte, dass durch die Gabe der Wortverkündiger alle in der Gemeinde ausgerüstet werden, ihre Gaben zu gebrauchen. Wir könnten es kurz so auf den Punkt bringen. Was Paulus in den Versen 11 bis 12 sagt, ist eine Gabe, die der Wortverkündigung, sorgt dafür, dass alle anderen Gaben in der Gemeinde sich entfalten. Paulus sagt damit auch, dass die Gemeinde kein Spielfeld ist für einige wenige, die sich engagieren und dem großen Rest, der dabei zuguckt. Ich gebe euch ein Beispiel. Es gibt nämlich Gemeinden, die funktionieren wie ein Linienbus. Vorne gibt es einen Busfahrer und der fährt und gibt die Richtung vor. Dann gibt es Menschen, die steigen ein und es gibt Menschen, die steigen auch wieder aus. Die meisten Menschen kennen sich nicht, die meisten Menschen unterhalten sich auch nicht. Und sie steigen aus, wenn sie da sind, wo sie hinwollen. Es gibt eben den einen Busfahrer, der gibt die Richtung vor. Und es gibt den großen Rest, der hinten sitzt, passiv in der Gegend rumguckt und eigentlich nicht viel mit der Busfahrt zu tun hat, außer dass er hofft, da anzukommen, wo er hin will. Genauso gibt es Gemeinden, wo ein Pastor oder wenige Mitarbeiter mitarbeiten und der Rest eigentlich nur kommt, um sich etwas abzuholen und dann wieder geht. Dann gibt es Gemeinden, die sind nicht wie ein Linienbus, sondern eher wie ein Reisebus auf so einer Urlaubsrundreise. Wieder gibt es vorne einen oder zwei Busfahrer, die fahren. Die Leute sitzen hinten, fahren durch die Gegend, genießen ihren Urlaub. Aber da die Reise länger dauert und man mit den gleichen Leuten unterwegs ist, lernt man sich kennen. Man unterhält sich, man freundet sich vielleicht sogar an. Und das ist natürlich besser als das Linienbusmodell. Es ist netter, es ist freundlicher, es ist sozialer. Aber es ist immer noch nicht das, was Paulus vor Augen hat. Paulus möchte etwas anderes für die Gemeinde haben. Und ich möchte es einmal vergleichen mit einem Spielertrainer. Spielertrainer, das gibt es in vielen Mannschaftssportarten. Fußball, Handball, Basketball, wo auch immer. Spielertrainer, das sind Menschen, die oft ein bisschen älter sind und die vor allem erfahrener sind als der Großteil einer Mannschaft. So, und einerseits stehen sie jetzt der Mannschaft gegenüber. Sie geben der Mannschaft Anweisungen, sie stellen die Mannschaft auf, sie geben die taktische Ausrichtung, legen sie fest, sie bestimmen, wer wo spielt und wer welche Aufgabe hat. Sie stehen der Mannschaft also gegenüber. Aber anders als normale Trainer sind sie gleichzeitig Teil der Mannschaft. Sie spielen mit, haben ebenfalls auf dem Spielfeld eine Aufgabe. Sie sind Teil der Mannschaft bei dem Versuch, gemeinsam zu gewinnen. Aber es ist eben so, dass sie nicht alleine spielen, während der Rest der Mannschaft zuschaut, so wie bei den Bussen, sondern man spielt als Mannschaft zusammen. Spieler, Trainer und Mannschaft streben gemeinsam danach, immer besser zu werden und möglichst viele Spiele siegreich zu gestalten. Und so ähnlich ist es mit den Wortverkündigern in der Gemeinde. Ja, einerseits stehen sie der Gemeinde gegenüber als Wortverkündiger, als Amtsträger, als verantwortliche Leiter. Andererseits sind sie mit Teil der Gemeinde und sollen die Gemeinde durch ihren Dienst dahin führen, dass jeder Einzelne seine Gabe immer mehr so einsetzt, dass den anderen dadurch gedient wird. Das ist die Aussage von Vers 12a. Die Wortverkündiger sollen die Gemeinde ausrüsten, dass jeder den anderen dient. Wenn ich so an unsere Gemeinde denke, dann bin ich sehr dankbar. Wir sind ein lebendiger Organismus, in dem sich viele von euch vorbildlich einbringen. Aber ich glaube, wir sind eben auch eine Gemeinde, die in dem Bereich noch sehr viel wachsen kann. Ich habe in letzter Zeit viel darüber nachgedacht, wie wir als Älteste euch als Gemeinde besser darin weiterbringen können, nicht nur mehr zu wissen oder zu lernen, sondern wirklich für den Dienst am anderen besser ausgerüstet zu werden. Das ist unsere Verantwortung und wir müssen darin wachsen. Aber auch alle anderen, die nicht Wortverkündiger sind oder als Wortverkündiger arbeiten, auch ihr seid dazu aufgerufen zu wachsen. Ich werde mal konkret. Es gibt einige von euch, die wenig Aufgaben oder sogar gar keine Aufgaben in der Gemeinde haben. Und das ist, wenn wir Paulus hier ernst nehmen, was er hier sagt, nicht so gedacht. So stellt er sich Gemeinde nicht vor. Ja, es gibt folgende Bereiche, zum Beispiel in unserer Gemeinde, die sich freuen, wenn ihr mithelft. Der Putzdienst zum Beispiel in der Gemeinde lastet auf den Schultern von relativ wenigen Leuten. Ja, und auch beim Straßeneinsatz gibt es viel zu wenig Mitarbeiter. Am 29. Februar wollen wieder einige mit Micha auf die Straße gehen. Die Frage ist, wie wäre es, wenn du dabei wärst? Du kannst Leute aus der Gemeinde einladen oder anders mit ihnen Zeit verbringen. Vielleicht gerade die, bei denen du weißt, dass sie nicht oft eingeladen werden oder Besuch bekommen. Wenn ihr viel Zeit habt, zum Beispiel weil ihr im Ruhestand seid oder beruflich im Wartestand seid, dann betet für die einzelnen Leute aus der Gemeinde. Auch das ist ein Dienst am anderen. Wenn ihr seht, dass irgendjemand irgendwie in der Gefahr steht, nur noch irgendwie mit geteiltem Herzen dabei zu sein, dann geh hin, rede mit der Person. Das nennt die Bibel Ermahnung. Und ob du es glaubst oder nicht, das ist eine Gabe, sagt Paulus in Römer 12. Vielleicht hast du jetzt diese Liste von Beispielen gehört, man könnte sie noch lange fortführen. Und du denkst zum Beispiel, wenn du nur Straßeneinsatz hörst, das kann ich eh nicht. Dann möchte ich dir Mut machen. Frag mal die jungen Leute, die zum Beispiel letztes Jahr in der Slowakei auf dem Missionseinsatz waren. Da haben auch viele von denen gesagt, das kann ich eh nicht. Und dann haben sie festgestellt, dass sie sich Dinge trauen und Dinge können, von denen sie niemals gedacht haben, dass das jemals funktionieren könnte. Wisst ihr, was das Schöne ist bei den Gaben? Der Heilige Geist, der in uns wohnt, der ist weit stärker, als wir das oft glauben. Und was bei den Gaben auch gilt, pass auf, dass dein Ich kann nicht nicht zu einer Ausrede wird für Ich will das nicht. Paulus sagt hier ganz klar, jeder von uns hat mindestens eine Gabe empfangen. Das ist sicher. Klar ist aber auch, nicht jeder ist gleich begabt. Paulus sagt in Vers 7 ganz am Anfang, dass die Gaben uns geschenkt sind nach dem Maß der Gabe des Christus. In anderen Worten, manchen misst Christus mehr Gaben zu und manchem weniger. Wichtig ist nicht, wie viele Gaben du empfangen hast. Wichtig ist, wie treu du darin bist, mit deiner Gabe deinen Geschwistern in deiner Gemeinde zu dienen. Wenn du dich fragst, okay, ich habe jetzt eine Aufgabe in der Gemeinde und ich mache die ja jetzt nur, weil ich es kann. Und ich weiß nicht, ob das jetzt eine Gabe Gottes ist oder ob ich das halt einfach so mache. Dann möchte ich, dass du weißt, jede Gabe, alles, was du tust und was dazu dient, die Gemeinde voranzubringen, ist eine Gabe, mit der Gott dich ausgerüstet hat. Und dafür, von daher geht der Auftrag an dich. Hör auf das Wort Gottes, was Gott dir durch die Wortverkündiger schenkt. Lass dich ausrüsten für deinen Dienst und dann diene treu, so wie Jesus uns gedient hat. Er hat schließlich von sich selbst gesagt in Markus 10, Vers 45, der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen. Christus schenkt uns Christus-zentrierte Wortverkündiger. Das war mein erster Punkt. Damit Menschen sich Christusgemäß in der Gemeinde gegenseitig dienen. Mein zweiter Punkt. Aber wir haben auch gehört, das ist nur das Zwischenziel. Wir dienen uns nicht in der Gemeinde gegenseitig, weil Dienen an sich so schön ist. Ja, manchmal ist es anstrengend zu dienen, manchmal hat man auch Freude dabei, aber es geht nicht um den Dienst als Dienst, sondern Gott hat bei allem Dienst ein größeres Ziel mit uns als seiner Gemeinde. Er hat mit seinen Gaben, seinen Geschenken sozusagen einen größeren Hintergedanken. Er möchte nämlich, dass wir immer mehr zu einer Christusähnlichen Gemeinde werden. Und das ist mein dritter und letzter Punkt, das Endziel des Geschenks, eine Christusähnliche Gemeinde. In Vers 12 nennt Paulus die beiden Ziele, für die er der Gemeinde Wortverkündiger geschenkt hat. Erstens zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, das war unser Zwischenziel. Und jetzt kommt das Endziel, für die Erbauung des Leibes des Christus. Und dieses endgültige Ziel, diese Erbauung des Leibes des Christus, das erklärt Paulus in den Versen, die nun folgen, also ab Vers 13. Paulus möchte, dass wir als Gemeinde erbaut werden. So sagt er einmal in Vers 12 und dann ganz am Ende von Vers 16. Ja, spricht dort von Auferbauung. Und ein anderes Wort, was er für dieses Ziel verwendet, ist das Wort Wachstum. In Vers 15 spricht er von Heranwachsen und in Vers 16 von Wachstum. Ja, Häuser, die werden gebaut und Pflanzen wachsen. Und beide Bilder, das Haus und die Pflanze, hat Paulus hier vor Augen, wenn er von diesem endgültigen Ziel spricht, was Gott für seine Gemeinde hat. Er möchte, dass wir seine Gaben, seine Geschenke gebrauchen und so als Gemeinde erbaut werden und wachsen. Und wir haben ja schon öfter in unserer Reihe durch den Epheserbrief gesehen, dass Wachstum auf zwei verschiedene Arten verstanden werden kann. Einmal gibt es zahlenmäßiges Wachstum, dass wir einfach größer werden und mehr werden. Und zweitens gibt es geistliches Wachstum, dass wir mehr so werden, wie Gott uns haben will. Und dabei ist es so, dass zahlenmäßiges Wachstum schön und wichtig ist. Aber immer wenn Paulus hier im Epheserbrief über Wachstum spricht, dann meint er in allererster Linie geistliches Wachstum. Wir sehen das in Vers 13. Da zeigt uns Paulus beispielhaft drei Bereiche, in denen wir als Gemeinde durch den gegenseitigen Dienst wachsen sollen. Vers 13. Bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus. Drei Dinge in diesem Vers. Das erste ist die Einheit des Glaubens. Wir sollen als Gemeinde immer mehr eins werden. Diese Einheit wird eben dadurch erreicht, wenn alle sich gegenseitig durch ihre unterschiedlichen Gaben dienen. Schaut euch nochmal den Anfang von Vers 13 an. Da steht, bis wir alle. Es geht um jeden Einzelnen. Es geht nicht um den Busfahrer da vorne, der durch die Gegend fährt. Es geht um jeden Spieler auf dem Platz. Ja, nachdem wir vor 2,5 Jahren diese Räume hier umgebaut haben, habe ich immer mal Leute aus der Gemeinde sagen hören, diese Umbauaktion, die hat uns echt zusammengeschweißt. Und ich glaube, es ist genau das, was Paulus hier meint. Gemeinsames Dienen im Reich Gottes schafft Einheit. Aber es ist eben eine Einheit des Glaubens. Sie kann nur da entstehen, wo derselbe Glaube geteilt wird. Das Zweite, wo wir wachsen sollen als Gemeinde, ist in Vers 13 die Erkenntnis des Sohnes Gottes. Wir sollen Christus immer mehr erkennen, um ihm ähnlicher zu werden. Und auch das hat Paulus schon öfter im Epheserbrief gesagt. Bei Erkennen geht es eben nicht darum, dass wir unser Wissen über Gott steigern oder nur darum, dass wir unser Wissen über Gott steigern, sondern es geht darum, dass wir ihn mit den Augen unseres Herzens sehen und ihn so persönlich immer besser kennenlernen. Und es ist dieses wirkliche Kennenlernen, worum Paulus in den Gebeten für die Epheser in Kapitel 1 und Kapitel 3 so fleht. Zweimal betet er genau darum, dass die Epheser ihn, also Gott, mit den Augen ihres Herzens immer besser erkennen. Und das dritte Wachstumsziel in Vers 13 ist geistliche Reife. Er schreibt am Ende von Vers 13, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus. Paulus sagt hier, das Ziel für euch als Gemeinde ist, dass ihr geistlich erwachsen werdet. Immer mehr so wie Jesus werdet. Ja, dieses Wort Mannesreife, das ist heute eher unverständlich. Man könnte vielleicht besser übersetzen, dass wir reife Erwachsene im Glauben werden. Darum geht es ihm. Und er sagt das, weil es leider Christen gibt, die geistliche Kinder bleiben. Ja, die Bibel fordert von uns, dass wir mit kindlichem Vertrauen glauben. Aber sie sagt gleichzeitig, wir sollen nicht kindisch sein in unserem Glauben. Er beschreibt hier Menschen, die geistlich nicht wachsen, nicht erwachsen werden, sondern immer nur geistliche Kinder bleiben. Paulus muss den Korinthern einmal schreiben in 1. Korinther 3, Vers 2. Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise, denn ihr konntet sie nicht vertragen, ja, ihr könnt sie auch jetzt noch nicht vertragen. Ja, so nach dem Motto, wie du bist schon 17 Jahre alt und trinkst immer noch Muttermilch, würden wir auch gucken, so, das passt nicht. Und genauso sagt Paulus hier, für den Anfang des Glaubens ist Milch wichtig, aber später muss feste Speise dazukommen und wir sollen als Christen in der Lage sein, diese feste Speise auch zu vertragen. Und in Vers 14 malt uns Paulus dann vor Augen, was passiert, wenn eine Gemeinde aus geistlichen Kindern besteht. Er nennt diese Kinder hier Unmündige. Schreibt in Vers 14, wir sollen eben geistlich erwachsen werden, Vers 14, damit wir nicht mehr Unmündige sein. Hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen. Wisst ihr, es gibt so viel Unsinn heute, wo dick und fett christlich vorne draufsteht. Predigten, Bücher, Blogs im Internet, Videos auf YouTube, Konferenzen und so weiter. Da steht vorne christlich drauf und hinten drin ist ein falsches Christentum, ein Fake-Christentum. Und wir sind dazu aufgerufen, so im Glauben zu wachsen, so erwachsen zu werden, dass wir fest im Glauben stehen, solche Dinge durchschauen und eben nicht mehr hin und her geworfen werden. Das Ziel, das Gott für dich als sein Kind in seinem Leib hat, ist, dass du wächst. Und er führt das dreifach aus, dass du immer mehr eins wirst mit deinen Geschwistern, dass du Jesus immer besser mit deinem Herzen erkennst und dass du geistlich erwachsen wirst. Ich habe ganz am Anfang von Geschenken mit einem Hintergedanken gesprochen. Das sind Geschenke, die wir als Menschen meistens nicht so besonders gern kriegen. Aber Gott beschenkt uns eben mit Wortverkündigern nicht einfach nur mit dem Hintergedanken, dass wir dadurch für den Dienst ausgerüstet werden, sondern schlussendlich möchte er durch die Wortverkündigung und den gegenseitigen Dienst uns noch mehr von sich selbst schenken. Er möchte, dass wir in allen Bereichen unseres Lebens als Einzelne und als Gemeinden zu ihm hinwachsen. Das ist das Ziel, was er hat. Vers 15. Dass wir wahrhaftig in der Liebe heranwachsen in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Wir sollen wie Christus werden, denn dazu hat Gott uns erschaffen und erlöst. Festgegründet in der Wahrheit, erfasst von seiner Liebe. Und das ist das Ziel unseres Lebens. Das ist das, worin wir wahre Erfüllung unserer Sehnsucht finden, als Einzelne und als Gemeinde immer mehr so zu werden wie er. Und was Paulus hier in den Versen beschreibt, ist im Prinzip ein Kreislauf, der bei Christus beginnt und der zu Christus zurückführt. Wir haben ja schon gesehen, dass Paulus das Bild einer wachsenden Pflanze vor Augen hat. Wir sollen wachsen als Christen und als Gemeinde. Und bei Christen ist es ja so, dass die Sonne die Pflanzen bescheint und durch das Licht passiert in den Pflanzen Photosynthese und dadurch wachsen sie wieder Richtung Sonne. Und einen ähnlichen Kreislauf gibt es zwischen Christus und seinem Leib der Gemeinde. Paulus fasst in Vers 16, also dem letzten Vers, das zusammen, was er in den 9 Versen vorher ausführlich dargestellt hat. Und ich lese uns diesen letzten Vers, diese Zusammenfassung langsam vor und zeige euch daran diesen Kreislauf. Schreibt in Vers 16, von ihm, also von Christus aus, vollbringt der ganze Leib die Gemeinde, könnten ergänzen, ausgerüstet durch die Wortverkündiger von Vers 11 her, also vollbringt der ganze Leib, zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun, nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes, also durch den gegenseitigen Dienst, das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. Von Christus aus dienen wir einander und wachsen dadurch zu ihm hin. Und so erreichen wir irgendwann, wenn wir bei ihm angekommen sind, das Ziel. Und jetzt schon ist es mein Gebet, dass wir als Gemeinde aus Christus leben, ihn widerspiegeln im Dienst aneinander und dadurch eben zu ihm hinwachsen. Amen.